Ich glaube, es geht uns allen ähnlich. Ich habe in den letzten Tagen nach dem Besuch auf der letzten Beerdigung über sehr vieles nachgedacht und habe dem Herrn einfach gesagt, lass mich doch den Tag und die Zeit erleben, wo nicht immer wieder Fürsprache notwendig ist, weil irgendetwas vorliegt, sondern dass du Freude über uns als dein Volk haben könntest. Ich habe es dem Herrn unter Tränen gesagt. Ich konnte mich in seine Lage versetzen. Das mag jetzt menschlich formuliert sein. Aber unser Erlöser ist ja jetzt Hoherpriester, der mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingeht. Ich habe einfach so über meine Lippen bringen müssen und sagte, Herr, wie weh muss es dir tun? Wie beschämt musst du dastehen, wenn dein Volk immer wieder etwas tut und der Feind einen Anlass bekommt, um anzuklagen? Ich weinte bitterlich. Ich sagte, Herr, lass doch den Zeitabschnitt kommen, wo der Feind nicht immer berechtigt vor dir aufkreuzt und immer wieder die Vorwürfe macht und uns anschuldigt und verklagt. Ich sagte, Herr, dein Blut reicht aus. Es spricht ja für uns alle. Aber besser wär's, wenn wir tatsächlich doch eine Zeit mit Gott erleben könnten, in der wir unsere Werke, unser Tun, unsere Worte, unser Handeln grundsätzlich mit Gott übereinstimmen könnten, so dass es mit seinem Worte übereinstimmt und der Herr Freude an uns allen haben könnte. Wäre das nicht schön, dass Freude aufkäme im Hause Gottes? Ich glaube, wir alle sehnen uns danach. Als wir die beiden Lieder, ich war bei den letzten beiden gegenwärtig gesungen haben, fiel mir das Wort ein, über das ich heute früh schon nachdachte, und nicht früh, aber in jedem Fall vorhin. Das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Die Rettung bringt zuerst dem Juden, aber dann auch allen anderen, die glauben würden. Es wurde mir neu bewusst, wie wichtig es ist, dass das Wort vom Kreuz in den Mittelpunkt gestellt wird. Die Belehrung kann hundertprozentig stimmen, wird dich aber nicht retten. Rettung ist allein auf Golgatha. Rettung ist allein durch das vergossene Blut des Lammes. Und daher ist die Verkündigung des Wortes vom Kreuz die Hauptsache, damit wir Gott erleben. Es heißt hier ja, im Refrain, O Leben, ja Leben sollst du. In Jesus oder in Jesu Blut findest du Ruh. Dort findest du Ruh. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Sie wird als Sabbatruhe bezeichnet, aber gewiss nicht ein Sabbat von 24 Stunden, sondern eine ewige Ruhe Gottes für alle, die Gott der Herr begnadigt hat, die er zu sich gezogen hat und die ewiges Leben empfangen haben. In dem vorigen Liede ging's um den Namen Jesus, der in Ewigkeit bleiben wird. Da dachte ich an das Wort aus einem Sendschreiben, dass auch er einen neuen Namen haben wird. Habt ihr es alle gelesen? Doch, es steht geschrieben. Müsste Offenbarung 3 sein. Offenbarung 3. Es ist eigenartig, aber selbst bei all den Liedern mache ich mir Gedanken, wenn irgendetwas lehrmäßig ausgesprochen wird. Offenbarung Kapitel 3, Vers 12. Wer da überwindet, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz dort nie wieder verlieren. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel von meinem Gott herabkommt, und auch meinen neuen Namen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Zu unser aller Beruhigung möchte ich hinzufügen, dass jeder Name, in dem Gott sich je offenbart hat, ob es die sieben Hauptnamen, die mit Jahwe verbunden sind im Alten Testament, ob es in Verbindung mit Gott, Elohim und was es alles ist, jeder Name, in dem sich Gott je offenbart und kundgetan hat, bleibt bestehen. Aber für den Zeitpunkt ist dann eben der Name, der neu auf den Leuchter gestellt werden würde. Das nur zur Orientierung, ohne dass wir näher darauf eingehen. Im gleichen Kapitel, Offenbarung 3, Vers 5 steht, wer da überwindet, der wird mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nimmermehr aus dem Buche des Lebens ausstreichen und werde seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engeln bekennen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann steht natürlich die Frage der Gottheit, wenn man solche Schriftstellen liest. Und ich setze einfach voraus, dass jeder von uns weiß, worum es in der Erlösung oder durch die Erlösung oder überhaupt in dem Plan Gottes geht. Es kommt ja erst der Zeitpunkt, gemäß 1. Korinther 15, Vers 28, dass wenn alle Dinge zum Schemel seiner Füße gelegt sein werden, dann wird auch der Sohn sich dem Vater unterwerfen. Und dann wird Gott alles in allem sein. Ich lese es euch, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Was habe ich eben gesagt? 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, Vers 28. Sobald ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles sei in allen. Schaut, die Offenbarung Gottes in Christus hatte einen Zweck für die Ewigkeit, nämlich dass Gott aus Menschenkindern Gotteskinder machen wollte. Und so musste der Anfang gemacht werden. Gott ist nie geboren. Gott ist nie gestorben. Christus ist geboren. Christus ist gestorben. Und man muss es wissen, wo der menschliche Bereich, den auch er wahrzunehmen hatte, um der Menschen willen, und wo der göttliche Bereich ist. Um es in einem kurzen Satz auszudrücken. In Christus hat Gott den Weg zur Menschheit, oder ist Gott den Weg zur Menschheit gegangen. Und durch Christus ist der Weg für die Menschen zu Gott frei geworden. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Wir können sehr wohl unterscheiden, dass Gott einer ist und einer bleibt in Ewigkeit. Aber dass er sich in verschiedenster Weise offenbart hat. Er konnte Wein und Brot nehmen und marschierte dem Abraham entgegen, nachdem er die Könige besiegt hatte, um mit ihm das Mahl zu feiern. Ich möchte auch kurz auf die uns gelesene Stelle eingehen, aus Johannes 14. Und auch da haben Menschen immer wieder ihre Mühe, weil sie keine Offenbarung haben. Wer die Offenbarung von Gott empfangen hat, der kann alles richtig einordnen. Hier steht's, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, das, was Gott im Gesetz, überhaupt in der Tora, in den fünf Büchern Mose gesagt hat, das gilt uns allen nicht. Das stimmt nicht. Es gilt uns allen. Und ich sage auch, warum. Vielleicht ohne, dass ich es sage, möchte ich es euch vorlesen aus dem Worte Gottes, und zwar aus dem Hebräerbrief. Ihr wisst ja, die Hebräerbriefe sind einmalig, was die Darlegungen über den Heilsplan unseres Gottes angeht. Hebräer Kapitel 8. Hier steht im zweiten Teil des 10. Verses: Ich will meine Gesetze in ihren Sinn hineinlegen und sie ihnen ins Herz schreiben und will dann ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Worin besteht jetzt der Unterschied? Auch das ist leicht erkennbar. Heute ist es nicht mehr, du sollst und du musst und du darfst nicht und so weiter. Heute wohnt die Liebe Gottes in uns und die Liebe wird auch in unserem Leben die Erfüllung des Gesetzes bewirken. Es ist nicht schwer, nach dem Worte Gottes zu leben, wenn Gottes Kraft in uns wohnt und uns stark macht, um das Wort ausleben zu können. Dann haben wir es gelesen, vielleicht noch den einen Gedanken hinzu. Wann oder seit wann kann Gott sein Wort in unser Herz schreiben? Nachdem uns das steinerne Herz genommen und ein neues Herz und ein neuer Geist Einzug gehalten haben, dann kann er sein Wort in unsere Herzen hineinschreiben und es wird darin bleiben. Wir haben weiter gehört, die Frage war, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Auch das trifft bis heute noch zu. Er offenbart sich nicht der Welt. Er offenbart sich seinem Volke. Er offenbart sich dir. Er offenbart sich mir. Und dann steht natürlich auch der Vers: Und mein Vater wird ihn lieben und wir, Plural, wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer hat Wohnung in uns genommen? Zwei oder drei oder eine? Eine. Aber es geht darum, dass die Offenbarung Gottes als Sohn, die ihre Existenzberechtigung hat, immer wieder Betonung findet. Und dass wir alle wissen, dass Gott sich in Christo offenbarte und dass die Gesinnung Christi jetzt in uns sein muss. Und die Bibel spricht nicht nur vom Geist Gottes. Die Bibel spricht vom Geist Christi. Und wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Und wer seinen Geist hat, hat sein Leben, hat seine Gesinnung und erfüllt das Wort. Aber auch darauf können wir nicht allzu weit eingehen. Es heißt lediglich in den letzten Versen vom Johannesevangelium Kapitel 15, hier wird am Ende der Hinweis noch einmal gegeben, und zwar von Vers 25. Aber es muss das Wort, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, erfüllt werden. Sie haben mich ohne Grund gehasst, steht geschrieben. Wenn aber der Helfer, der Tröste, der Beistand kommt, den ich euch vom Vater her senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis über mich ablegen. Doch auch ihr seid Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Wenn ihr diesen Text mit Apostelgeschichte 2 vergleicht, da hat es Petrus auch in einer ganz wunderbaren Weise gesagt. Apostelgeschichte Kapitel 2. Hier lesen wir den 32. vielleicht 33. Vers. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Glaubt ihr das alle? Ich glaub's von ganzem Herzen. Glaubt ihr alle, dass Jesus Christus 100%iger Mensch war?
Amen.
Er wurde am 8. Tage beschnitten. Er ist Mensch geworden um der Menschen willen. Hat gegessen und getrunken, wurde müde und schlief. Aber er war nicht nur 100%iger Mensch. Er war 100%iger Gott, geoffenbart in Menschengestalt. Wenn es darum geht, dass der irdische Bereich, die Hülle, angesprochen wird, dann sagte er, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen erstehen lassen. Ich hoffe, das sage ich noch einmal, dass wir alle den Plan Gottes mit der Menschheit verstehen. Denn wir sind ein Teil dieses göttlichen Heilsplanes geworden. Wir sind ein Teil seines Programms in diesen Tagen. Es sind einige Schriften, gerade deswegen, weil ja die meisten der Meinung sind, wir brauchen uns nicht mehr nach dem Alten Testament zu richten. Ich lese mal aus Matthäus 13. Matthäus 13 von Vers 34. Dies aber redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksscharen und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen. So sollte sich das Wort des Propheten erfüllen, der da sagt, ich will meinen Mund zu Gleichnissen auftun. Ich will aussprechen, was seit Grundlegung der Welt verborgen gewesen ist. Es steht ja nicht nur geschrieben, es war so, ist so, es ist geschehen. Ich will meinen Mund zu Gleichnissen auftun. Ich will aussprechen, was seit Grundlegung der Welt verborgen gewesen ist. Haben wir gestern nicht ähnliche Gedanken betrachtet? Gott hat vor Grundlegung der Welt alles geplant und geordnet. Er wusste sogar, wer glauben und wer nicht glauben würde. Er wusste, wer sein Wort annehmen und ihn annehmen würde oder nicht. Er wusste alles vor Grundlegung der Welt. Aber höret, was immer wieder geschrieben steht, vielleicht lese ich den letzten Teil von Vers 43 in Matthäus 13. Alsdann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Ihr wisst ja, 7-mal in den Sendschreiben dieselbe Redewendung. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was musste Paulus den Menschen im letzten Kapitel der Apostelgeschichte sagen, dass sie nicht hören wollten? Und das ist das einzige Mal, wo feststellbar ist, dass Paulus denen, die nicht hören wollten, direkt schriftgemäß das Gericht mit auf den Weg gegeben hat. Apostelgeschichte, Kapitel 28, von Vers 23. So bestimmten sie ihm denn einen Tag und fanden sich bei ihm in seiner Wohnung in noch größerer Anzahl ein. Da legte er ihnen von frühmorgens bis spätabends das Reich Gottes dar und bezeugte es ihnen, indem er sie im Anschluss sowohl an das mosaische Gesetz als an die Propheten für Jesus gewinnen wollte oder zu gewinnen suchte. Er hatte ja gar nichts anderes, das er hätte aufschlagen können, als das Alte Testament. Das Neue war noch gar nicht geschrieben. Er hat daraus verkündigt, weil darin die Verheißungen gegeben wurden. Und das, was Gott in seinem Herzen vor Grundlegung der Welt beschlossen hatte, tat er kund von Anfang an durch den Mund seiner heiligen Knechte und Propheten. Und hier hat Paulus diese Aussprüche der Propheten genutzt, um in seiner Predigt oder durch seine Predigt zu überzeugen, dass Christus der Messias ist. Ich lese weiter, Vers 24. Ein Teil von ihnen ließ sich auch durch seine Darlegungen überzeugen. Die anderen dagegen blieben ungläubig. Wir würden sagen, wo Paulus gepredigt hat, sind noch alle gläubig geworden. Stimmt's? Nein, so war es noch nie. Selbst als Christus auf Erden predigte, sind nicht alle gläubig geworden. Nur die für das Reich Gottes bestimmt waren, sie wurden gläubig. Die anderen haben die Propheten, unseren Herrn und die Apostel abgelehnt. Aber diejenigen, die gläubig wurden, haben es bis heute noch nicht bereut. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der mir gesagt hätte, es tut mir leid, gläubig geworden zu sein. Im Gegenteil, ich habe schon viele getroffen, die gesagt haben, ach, hätte ich mein Leben nur in meiner Jugend dem Herrn geweiht. Was meint ihr, wie es Menschen zumute ist, die auf dem Sterbebett ihr Leben dem Herrn weihen, aus Angst, weil sie nicht runter wollen, weil sie meinen, die Hölle sei zu heiß und haben keine Zeit gehabt, dem Herrn zu dienen, ihm zur Verfügung zu stehen. Da gibt's das Lied von dem Manne, der gesungen hat, muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine Seel ihm bringen, keine Garbe sehen? Wir leben in der Gnadenzeit. Wir möchten, dass tatsächlich alle, die Gott dienen wollen, jetzt heute beginnen. Wer sein Leben Gott weihen möchte, tue es heute und rufe den Namen des Herrn an. Jetzt lese ich das vom Gericht. Und zwar von Vers 25. Ohne also zu einer Einigung miteinander gelangt zu sein, trennten sie sich, nachdem Paulus noch das Wort an sie gerichtet hatte. Treffend hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesagt: Gehe zu diesem Volk und sprich. Ihr werdet immerfort hören und doch kein Verständnis erlangen, und ihr werdet immerfort sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist verhärtet und ihre Ohren sind schwerhörig geworden und ihre Augen halten oder haben sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht zum Verständnis gelangen, so dass sie sich bekehren und ich sie heile. Erst hat er den Ratschluss Gottes dargelegt, wie er bekannt ist bei Tag und bei Nacht. Irgendjemand schlief ein, hatte sich unnötigerweise auf das Fensterbrett gesetzt. Vielleicht war der Saal oder die Stuben, die Zimmer so überfüllt, dass es nicht anders ging. Aber Paulus hat bis in die Nacht hinein den Ratschluss Gottes dargelegt. Hier kam aber der Punkt, dass er denen, die ihr Herz verhärtet hatten, die nicht hören wollten, die nicht glauben wollten, denen hat er dann gesagt, was durch den Propheten Jesaja ausgesprochen wurde. Und hier steht so schön, der Heilige Geist, Amen. Der Heilige Geist sprach, nicht Jesaja. Ich lese es noch einmal. Treffend hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesagt. Wenn der Heilige Geist spricht, das trifft immer zu. Eins möchte ich uns vielleicht als Prüfstein erwähnen. Wenn zum Beispiel eine Sache von Gott ist, dann mag sie uns im Augenblick noch so treffen und betrüben und was alles so dazugehört. Aber hernach, wird die heilsame Gnade Gottes, wie die Salbe in Gilead, alles heilen. Es wird Freude und Frieden sein. Als der Prophet die Rolle essen musste, grimmte es ihm im Magen. Aber danach wurde es ihm zum Segen. Was der Feind tut, das kann so schön aussehen, bringt aber später die Katastrophe des Lebens, den größten Kummer, den man auf Erden haben kann. Was Satan gibt, ist so schön eingepackt, so schön verschnürt, wie es manche Leute zur Weihnachtszeit verstehen. Alles mit Schleife hier und Schleife dort. Alles so angenehm, alles so schön und so weiter. Aber hernach, wenn man das Paket aufschnürt, dann kommt es hervor. Der Satan hat es von Anfang an verstanden. Menschen, sogar schon im Garten Eden, Menschen in ein Gespräch zu verwickeln, bis er dann das erreicht hat, was er erreichen möchte, nämlich, dass die Menschen nicht Gott glauben, als Originalwort oder dem Originalwort, sondern dass sie dann der Verdrehung, die die alte Schlange gibt, glauben würden. Und so müssen wir alle aufpassen, wirklich aufpassen, wenn uns Gedanken kommen, um abzuschätzen, woher sie kommen. War der Gedanke des Petrus nicht schön? War er nicht gut, als der Herr Jesus von seinem Leiden und Sterben sprach? War er so bewegt, als so mit ihm empfunden? Er sagte, Herr, das widerfahre dir nicht. Und was ist dem Petrus dann widerfahren? Was war die Reaktion unseres Herrn? Satan, weiche hinter mich, denn du sprichst nicht göttlich, sondern menschlich. Wie oft haben Kinder Gottes an Gott vorbeigesprochen, weil sie an seinem Wort vorbeigeredet haben, ohne Gott zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube, dass wir mit Recht sagen dürfen, dass Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen hat. Jetzt aber wendet er sich uns zu und möchte, dass wir all diese Dinge, die geoffenbart wurden, nicht nur hören, sondern gemeinsam die Verantwortung übernehmen und auch bitte nicht in einer entspannten Stellung sagen, na ja, wenn die Zeit Gottes kommt, dann bin ich ja hier. Mit der Einstellung kommt sie für dich nämlich gar nicht. Nur dann, wenn wir es nicht mehr aushalten können und sagen, Herr, wie lange noch, bis du dich offenbarst? Wie lange noch, bis wir mit eigenen Augen die Erfüllung deines Wortes und der Verheißungen aus Gnaden sehen können? Möge uns jede Gleichgültigkeit genommen sein und alles, was dem Wirken des Geistes Gottes noch im Wege steht, dass wir vorwärts gehen können. Selbst noch vielleicht diesen einen Gedanken. Wie schön, dass wir das Gesetz, das Gott gegeben hat, stehen lassen können und genauso gut die Gnade, die uns widerfahren ist. Wir wissen, wer seinen Nächsten liebt oder Gott liebt und seinen Nächsten liebt, der wird's automatisch haben, dass es die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten in ihm bewirken kann. Es ist dann nicht mehr der Mensch, der das soll und das muss verspürt, sondern der erlöste Mensch, der gerettete Mensch, der Begnadigte, der Wiedergeborene, der die Beziehung zum Wort bekommen hat. Ihm ist es keine Last. Im Gegenteil, das Wort Gottes mit allen Geboten, mit allem, was geschrieben steht, das hat der Herr in unser Herz hineingeschrieben. Und deshalb konnte er sagen, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Habt ihr das gelesen? Matthäus Kapitel 5 in der Bergpredigt ist es gut nachzulesen. Ach, in Markus kann ich Matthäus nicht finden. Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird vom Gesetz nicht ein einziges Jota und kein Strichlein vergehen, bis alles in Erfüllung gegangen ist. Das Wort Erfüllung fällt uns ja schon wieder auf. Dazu müssen wir noch schnell im Hebräerbrief nachlesen, damit wir sehen, was damit gemeint war, nämlich in der ursprünglichen Verkündigung sollte ja das, was als Offenbarung zu verkündigen war, schon dargelegt werden. Hebräer Kapitel 3, Hebräer Kapitel 3, Vers 5. Und was Mose betrifft, so ist er zwar in seinem ganzen Hause treu gewesen, als Diener, um Zeugnis abzulegen für das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte. Nicht ein Opfer darbringen oder dies oder jenes tun oder den Dingen nachkommen, sondern zu begreifen, dass alles im Alten Testament schon darauf hingewiesen hat, was uns von Gott in Christus geschenkt werden würde. Im Brief an die Galater hat Paulus diesen Gedanken wie keinen anderen ausgeführt, ich meine jetzt so deutlich ausgeführt, und wir sollen daraus lernen. Galater 3 von Vers 10, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, stehen unter einem Fluch. Wer heute, seitdem die Gnade Gottes der Menschheit erschienen ist, um uns das Heil zu bringen, durch Werkgerechtigkeit oder gar durch Erfüllung der Forderungen im Gesetz Mose seine Seligkeit schaffen will, der wird's nie erreichen. Gott hat uns schon selig gemacht in Jesus Christus, unserem Herrn. Er musste aber das Gesetz geben, um uns überführen zu können von der Sünde, die durch Übertretung des Gesetzes ans Tageslicht kommt. Ich will euch sagen, Gott ist ein allweiser Gott. Er hat ganz genau gewusst, wie er den gefallenen Menschen an die Wand stellen, ihn schuldig sprechen kann. Aber derselbe Gott hatte schon vor Grundlegung der Welt den Plan der Erlösung in seinem Herzen und führt ihn aus. Deshalb konnte Jesus im hohen priesterlichen Gebet zum Ausdruck bringen, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Weltgrund gelegt war. Ist doch kein Problem. Die Herrlichkeit Gottes kam noch nicht vor 400 Jahren in den Bestand. Die Herrlichkeit Gottes ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da war der Plan Gottes schon fertig. Auch für diese Zeit liegt er bereit. Also, das Gesetz hatte die Aufgabe, den Menschen zu überführen, ihn schuldig zu sprechen. Und die Gnade hatte die Aufgabe, den von Gott getrennten, durch das Gesetz schuldig gewordenen, aus Gnaden, durch den Glauben selig zu machen. Und deshalb steht geschrieben, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Wie schön, dass wir dem Gesetz den richtigen Platz und die Anordnung geben können und auch der Gnade. Ausgewogen wissen, wozu beides gedacht ist. Galater 3, Vers 11 steht, dass aber aufgrund des Gesetzes niemand bei Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber hat mit dem Glauben nichts zu tun, sondern wer es erfüllt hat, der wird dadurch leben. Aber wer hat's erfüllt? Wer hat's erfüllt? Es gab nur einen, der jeder Forderung des Gesetzes nachgekommen ist und wurde selbst unter das Gesetz getan, um die, die unter dem Gesetz standen, zu erlösen. Und das hat er getan. Das hat stattgefunden. Vers 13. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Merkt ihr, worum es geht? Alles in Verbindung zur Erlösung und zu dem ganz großen Heilsplan unseres Gottes. Wohl dem Menschen, der sich Gott naht. Wohl dem Menschen, dem der Herr antwortet und sagt, du bist mein, du gehörst mir, ich habe dich erkauft. Wohl dem Menschen, der auch diesen Teil begriffen hat. Vielleicht lese ich noch schnell aus Galater 3 von Vers 21. Steht demnach das Gesetz mit den Verheißungen Gottes im Widerspruch? Nimmermehr. Ja, wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das die Kraft besäße, Leben zu verleihen, dann käme die Gerechtigkeit tatsächlich aus dem Gesetz. Nun aber hat die Schrift alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit das Verheißungsgut den Gläubigen aufgrund des Glaubens an Jesus Christus zuteil wurde. Haben wir das auch begriffen? Gott hat durch sein Wort, das wir als Heilige Schrift haben, die gesamte Menschheit verurteilt und hat sie sogar zusammen eingeschlossen, hat verschlossen. Keiner kann raus. Nur der, der durch die Gnade Gottes herausgezogen wird. Nur der, den Gott herauszieht, den Gott bei der Hand nimmt und sagt, du bist mein Eigentum, du gehörst mir. Das müssen wir auch begreifen, wie wir es hier gelesen haben. Nun aber hat die Schrift alles unter die Herrschaft der Sünde zusammengeschlossen, damit das Verheißungsgut den Gläubigen aufgrund des Glaubens an Jesus Christus zuteil würde. Heute, wenn man fragt oder gefragt wird, besser gesagt, dann lässt man den letzten Passus aus. Man fragt höchstens, bist du gläubig? Und da könnten wir beim Satan anfangen und fragten wir ihn, bist du gläubig? Dann wird er sagen, ich bin noch nie ungläubig gewesen. Lese es euch vor, muss ja auch in der Bibel stehen. Und zwar im Jakobusbrief. Im Jakobusbrief, da können wir es alle nachlesen. Hier steht's in Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Das glauben auch wir, stimmt's? Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust recht daran. Amen. Wir tun recht daran, zu glauben, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Amen. Amen. Doch, wir tun recht daran. Da ist nichts Unrechtes an dem Glauben an den einen Gott. Und das heißt, du tust recht daran. Aber das glauben auch die Teufel und zittern oder schaudern dabei. Willst du wohl einsehen, du gedankenloser Mensch, dass der Glaube ohne die Werke unnütz ist? Da haben wir es. Vorher wurden die Werke gefordert und man konnte sie nicht tun und den Dingen nachkommen. Jetzt, seitdem wir begnadigt worden sind, ist seine Last leicht und sein Joch sanft. Wir können es ertragen mit Gottes Hilfe. Der Glaube an Gott nützt nichts, wenn er nicht zugleich Glaube an Jesus Christus, unseren Erlöser, ist. Warum sagte Jesus, ihr glaubt an Gott, glaubet an mich? Warum? Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das ewige Leben. Nicht all die Mohammedaner, die sagen, ja, wir glauben an Allah. Natürlich glauben sie, aber selig werden sie nur durch den, der uns die Erlösung gebracht hat. Und die geschah in Jesus Christus, unserem Herrn. Von daher stellen wir ihn in der Verkündigung in den Mittelpunkt. Hier hat Jakobus ausgeführt, der Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Und gibt dann das Beispiel in Kapitel 2, Vers 22. Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht ist. Und dass so erst das Schriftwort sich erfüllte oder erfüllt hat, dass da lautet, Abraham glaubte aber Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Gottes Freund genannt. Wann werden wir als Söhne und Töchter Gottes auch ein Freundschaftsverhältnis mit unserem Herrn haben? Dass er zu uns reden kann, wie ein Freund mit seinem Freunde redet. Hier wird uns gesagt, dem Abraham wurde es angerechnet, also sein Glaube wurde ihm angerechnet, weil er das, was Gott sagte, glaubte und gehorsam war und danach tat. Die Tat verbunden mit dem Glauben. Gerechtfertigt den Menschen vor Gott. Die Werke ohne Glauben rechtfertigen keinen einzigen. Und so möge Gott uns Gnade schenken, von Herzen glauben zu können und von Herzen bereit sein zu tun, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Es ist nicht schwer für denjenigen, der das Wort Gottes in sich aufgenommen hat und ein Teil des Wortes geworden ist. Gesetz hat seinen Platz, Gnade und alles, der Glaube verbindet beides miteinander. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber Glauben an wen? Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Nicht nur sagen, ich bin gläubig, das kann wirklich heute fast jeder sagen. Es sei denn, er ist erklärter Atheist. Sonst glauben alle irgendetwas. Die Frage ist, glauben wir an den Herrn Jesus Christus? Glauben wir so, wie die Schrift gesagt hat? Dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich habe es gestern Abend hier erwähnt, wie sehr es mich bei dem kurzen Aufenthalt in Israel getroffen hat, als in dem Gespräch oder in der Frage, die ich dort stellte, auf die Zeit Noahs bezogen und der Führer, ein Chef in einem Kibbutz, einfach sagt, wir halten uns an das, was die Wissenschaftler bestätigt haben und nicht an das Märchen über einen Noah oder eine Sündflut. Und ich sage euch, in solchen Augenblicken geht's mir dann durch Mark und Bein. In jedem Fall kann ich tatsächlich verstehen, wenn man einen Deutschen trifft. Die rangieren ja völlig vorne mit allem, was da sei, mit Großtuerei und mit allem und mit vielem. Wenn ein solcher Mensch sagen würde, die Sache mit Noah war ein Märchen, es hätte mich wahrscheinlich gar nicht so getroffen, weil ich es ja erwarten muss, dass Menschen, die nicht glauben können, ja arm dran sind. Aber wenn's ein Jude tut, der den Sabbat hält nach allen Regeln der Kunst, wo all die Vorschriften über Geschirr für dies und Geschirr für das, wo man schon mit dem Finger wartet und sieht, wann die Sonne untergeht, über dem letzten Berg verschwindet, und dann wird der Sabbat ausgerufen an dem herrlichen Freitagabend. Und wenn es dann zum Glauben an Gott und zum Glauben an die Schrift kommt, dann ist er nicht da. Und die Heilige Schrift hat auch in diesem Punkt recht. Die Decke hängt über ihren Augen. Und sie wird nur in Christus weggenommen werden, wenn sie auf den blicken werden, den sie durchbohrt haben, werden sie bitterlich weinen und Leid um ihn tragen. Alles in allem möge Gott uns Gnade schenken, von Herzen alles zu glauben, unser Leben Gott so zu weihen, dass er tun kann, was wir aus seinem Wort gehört, darin verheißen bekamen und auch glauben können, dass er es zur Ausführung aus Gnaden mit uns allen bringen könnte. Gelobt und gepriesen sei der Name unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.